Wir grüßen uns ganz, ganz herzlich heute Morgen. Es ist so ein lustiges Bild, wenn ich euch sehe, so auf Distanz alle, aber mit strahlenden Augen. Meine Freunde, wir strahlen uns an und das mit Gesundheit. Das ist ganz herrlich. Freunde, ja, ich habe ein ganz besonderes Thema. Dieser Prophet, es ist nur ein relativ kleines Buch mit 4 Kapiteln. Dieser Prophet Jona. Es ist schon interessant, meine lieben Freunde. Jona heißt Taube. Es ist auch interessant, wie Gott mit dieser Taube umgeht. Es ist ein ganz besonderer Mensch. Ich habe mich in dieses Buch hinein begeben, ich habe es gelesen, studiert, ich habe sogar verschiedene Übersetzungen genommen, Freunde. Und dann habe ich noch etwas getan. Ich habe mich schon angemeldet im Himmel, mit diesem Mann einen Spaziergang zu machen. Und zwar, Freunde, wir haben ja dann die Ewigkeit zur Verfügung. Also ich habe gedacht, der Spaziergang mit dem darf ruhig 100 Jahre dauern. Ich habe dem sehr viel zu sagen. Wisst ihr, Freunde, wir Prediger, wir Evangelisten, wir predigen, wir kämpfen, wir beten, wir bitten, dass sich doch ein Mensch bekehrt. Und der Mann, der hat eine fantastische Erweckung erlebt. Eine der größten Städte der damaligen Zeit, wenn überhaupt nicht die größte, die haben sich bekehrt. Der König hat sich bekehrt, hat Buße getan. Die ganze Bevölkerung. Und dieser Erfolg, Freunde, hat dem gar nicht gefallen. Und das ist der Grund, warum ich mit ihm ein ernstes Wort reden werde. Es ist ein ganz besonderer Mensch. Und ich möchte euch jetzt dieses Buch aufschlagen, Freunde, und mein Thema ist ja bekannt. Es heißt jetzt heute Morgen der große Sturm und die große Furcht. Ich schlage einmal das erste Kapitel jetzt auf. Wir werden alle 4 Kapitel miteinander durchnehmen. Und morgen Abend, Freunde, spreche ich einmal über Corona. Wenn ich euch so sitzen sehe, wir haben alle davon gehört, die ganze Welt ist infiziert. Bei einigen dringt es jetzt gerade so richtig durch. Bei uns, wir müssen da mit dieser komischen Maske da herumlaufen. Aber wisst ihr, Freunde, es ist egal, wer einmal schön ist, bleibt auch mit Maske schön. Wir dürfen also dankbar sein, wie es bei uns abgelaufen ist, auch bei uns in der Schweiz. Also, meine Freunde, ich schlage einmal diesen Propheten auf, Jona Kapitel 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, und sprach: Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Ein ganz klarer Auftrag. Ein klarer Ort, Freunde, Ninive, eine der größten, wenn nicht die größte Stadt. Eine starke Sache, starke Nation, Assyrien. Und, Freunde, die Bosheit ist heraufgekommen bis vor den Thron Gottes. Und jetzt hat er diesem Mann da den Befehl gegeben, gehe hin und predige wider sie. Und Freunde, etwas ganz, ganz Komisches. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn weg und wollte gen Tarsis und kam hinab nach Jaffo. Vor kurzer Zeit war ich noch dort. Und Freunde, jetzt habe ich mir dieses Jaffo, dieses Jaffa, diesen uralten Hafen dort angesehen. Dort im Meer, dort sind noch so Felsstücke so, die Brandung kommt da herzu. Und wenn man nach Jerusalem rauf wollte, meine Freunde, überhaupt ins Heilige Land, man musste da landen mit dem Schiff in Jaffe. Und da habe ich an diesen Menschen gedacht. Meine Freunde, er floh vor dem Herrn und wollte, in meiner alten Luther heißt es Tarsis, kann euch sagen, was man wirklich meint, das ist das Tartessus in Syrien ist, wo der hin wollte. Also meine Freunde, nicht nach Ninive, sondern genau in der gegengesetzten Richtung, da nach diesem Tartessus. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum? Mein Thema heißt auch die große Furcht. Wir werden von der Furcht reden, die dann ausbrach auf diesem Schiff. Aber meine lieben Freunde, ich habe über dieses Thema, über diese große Furcht nachgedacht. Die große Furcht. Warum? Warum ist jetzt dieser Mann plötzlich so als Prophet? Gott hat mit ihm gesprochen, er wusste ganz genau, was er zu tun hat. Der Befehl, der war eindeutig. Warum will der jetzt nicht? Die große Furcht. Meine Freunde, nicht nur die Menschen auf dem Schiff hatten dann Furcht, sondern dieser Mann, der hatte auch Angst. Und ich will euch das einmal lesen im Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1 und 2. Wir wissen ja die Barmherzigkeit Gottes. Die Einwohner dieser Stadt, die haben sich bekehrt. Die haben ihre Sünden bekannt, die waren im Sack in der Asche. Die haben gefastet. Die haben dieser Botschaft geglaubt, Freunde, hundertprozentig. Aber ich komme zurück zu dieser Frage, warum ist dieser Mensch vor Gott geflohen und nicht nach Ninive gegangen, sondern er wollte nach Spanien? Ich lese euch das mal vor. Dieser Mann, der hat nun gesehen, dass Gott diese Stadt nicht vernichtet hat. Und jetzt betet er zum Herrn und sprach zu ihm, ach Herr, genau das ist es, was ich sagte, da ich noch in meinem Lande war. Darum ich auch wollte zuvorkommen, zu fliehen nach Tarsis, denn, und jetzt pass auf, jetzt kommt sein Glaubensbekenntnis, Freunde. Er kennt diesen Gott, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich wollte lieber tot sein als leben. Versteht ihr jetzt, dass ich mit dem Kerl einen Spaziergang machen muss? Als Prediger und als Evangelist, der ich kämpfe um jede Seele, dass der Mensch sich als Sünder erkennt und dann weiß, dass er verloren ist ohne Jesus, dass er sich reinigen lassen soll vom Blut des Lammes. Und dann ist er schneeweiß und diese herrliche Botschaft. Und Freunde, dieser Mensch hier wird zornig, weil Gott die Stadt, diese Masse von Menschen nicht vernichtet. Das war seine Befürchtung. Und deshalb habe ich hier über dieses Wort Angst, Furcht nachgedacht. Freunde, nicht nur die auf dem Schiff, die meinten, sie müssten sterben, hatten Angst. Der Mensch hatte Angst, weil Gott so gut ist und den Menschen vergibt. Das ist es. Deshalb wollte ich fliehen. Deshalb wollte ich nicht nach Ninive. Deshalb wollte ich denen nichts predigen. Und Freunde, wisst ihr, es ist ja nun ein ganz klarer Fall, der hat ihnen überhaupt nichts von Buße gesagt, von Umkehr. Überhaupt nichts, er hat nur gesagt, also die Stadt geht in 40 Tage unter. Schluss! Meine lieben Freunde, ich bin aber begeistert über das Glaubensbekenntnis dieses Menschen. Er hat effektiv Gott gekannt. Er hat seine Gnade erfasst. Ich möchte euch das noch einmal lesen. Ach, Herr, ach. Er bedauert schon, ach, Herr. Das ist es, was ich sagte, da ich noch in meinem Lande war. Darum, ich auch wollte zuvorkommen, zu fliehen nach Tarsis. Denn ich weiß, und jetzt kommt sein Glaubensbekenntnis. Das ist etwas, meine lieben Freunde, was der wusste. Der Glaube ist Gewissheit. Also er wusste, dass dieser Gott gnädig ist. Den Begriff Gnade hat er gekannt. Barmherzig. Langmütig. Ich möchte es anders sagen, geduldig. Ja, was hat er noch gewusst? Und von großer Güte. Freunde, das ist unser Gott. Und ich möchte dir noch mehr sagen in dieser Morgenstunde. Meine lieben Freunde, das ist unser Vater im Himmel. Den lieben wir, den beten wir an, dem danken wir. Der hat dich gesehen vor Grundlegung dieser Welt, kennt dich bei Namen. Und wenn ich an einen anderen Mann denke, der hat gesagt, von allen Seiten umgibst du mich. Und alle Tage meines Lebens waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Als derselben keiner da war, du bist nicht irgendwie erahnt, sondern gekannt, berufen. Und ich sage dir noch etwas, du bist blutserkauft. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um dich freizumachen. Er hat sein Leben gelassen, damit du lebst. Und er hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Er ist von den Toten auferstanden, gen Himmel gefahren. Und er wird wiederkommen. Und wir erwarten ihn. Und in dieser Zeit, meine lieben Freunde, sagen wir, Herr, wie lange noch? Komme bald. Komme bald, Herr Jesus. Also dieses Glaubensbekenntnis ist etwas ganz Besonderes. Ich möchte diesen Gott einfach loben und preisen. Meine Freunde, das ist der Grund, warum ich jetzt ein Buch aufschlagen will, um das zu ergänzen. Und zwar finde ich das, meine lieben Freunde, im Propheten Hesekiel. Hesekiel, Kapitel 18, und ich lese hier einen Vers. Hesekiel 18, Vers 23. Da stellt Gott eine Frage. Er stellt sie auch einem Propheten. Er stellt diese Frage, meine lieben Freunde, dem Propheten Hesekiel. Man nennt ihn den Mose, nicht des neuen Bundes, sondern des Exils. Es war die babylonische Gefangenschaft. Und dort hat dieser Mann Gottes Wort verkündigt. Und jetzt stellt Gott diesem Propheten eine Frage. Hört mir zu. Meinst du, denkst du, glaubst du, dass ich gefallen hätte am Tode des Gottlosen? Spricht der Herr, Herr, ein Doppelname. Und ich sage dir eines, wenn Gott mit einem Doppelnamen kommt, Herr, Herr, und nicht viel mehr, es gibt ein viel mehr, dass er sich, der Gottlose, bekehre von seinem Wesen und lebe. Viel mehr, viel mehr. Er hat keine Freude, dass ein Mensch verloren ist, dass er im Gericht ist. Viel mehr, dass ein Mensch sich bekehre. Merkt euch das, Freunde. Und deshalb ist diese Lehre der Prädestination, dass Gott Menschen auf die Welt kommen lässt und sie prädestiniert, in die Hölle zu kommen. Sie haben gar keine andere Wahl, sie sind bestimmt vor Grundlegung der Welt, also der wird begnadigt und der nicht, begnadigt, der nicht. Meine lieben Freunde, viel mehr. Und ihr habt das Glaubensbekenntnis gehört von diesem unwahrscheinlich verwirrten Propheten Jona, der das aber gewusst hat, von der Gnade, von der Liebe, von der Geduld, von der Barmherzigkeit, dass Gott einem Menschen nachgeht. Und das ist der Grund, Freunde, dass wir beten, und zwar für die Verlorenen, dass sie sich bekehren. Wir wollen die doch nicht in der Hölle wissen. Wir wollen doch nicht, dass 9/10 der Menschheit beim Teufel sind und nur ein paar, die kleine Herde beim Herrn Jesus. Nein, das ist nicht unser Gott. Jona, du hast es genau gewusst. Jona, wir können dich nicht verstehen, dass du nicht die Gesinnung Gottes hast. Dieser Gott, der ein gnädiger, wunderbarer Gott ist. Freunde, ich möchte das Wort noch einmal lesen. Meinst du? Du, dieser Hesekiel, das war auch nur ein Mensch. Der hatte seine Gedanken. Meinst du, dass ich gefallen hätte am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Gott möchte, dass du lebst und nicht vegetierst, dass du lebst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das hat der Herr Jesus die Frau, die Schwester des Lazarus gefragt, im Angesicht des Todes. Meine lieben Freunde, eine Stelle, die die allermeisten auswendig kennen, die ist mir wieder ganz, ganz groß geworden. Im Angesicht dieses Gottes. Meine Lieben, es hat einen Mann gegeben, ein Lehrer, ein Schriftgelehrter, der war so beschäftigt, dass er des Nachts zum Herrn Jesus kam, um ihn zu befragen. Und dann hat der Herr ihm von der Wiedergeburt erzählt. Und meine lieben Freunde, dann hat er ihm ein Bild gegeben, hat ihn erinnert an eine Begebenheit in der Wüste. Und er hat zu ihm gesagt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, genauso muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, besitzen. Also hat Gott die Welt, und ich möchte hier den griechischen Ausdruck brauchen, den Kosmos. Also hat Gott, das ist der Vater, den Kosmos geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was war das für eine Geschichte? Freunde, dieses halsstarrige Volk war unterwegs ins gelobte Land, aber ich will euch etwas sagen, wer den Sinai kennt, ich bin zigmal durch diesen Sinai gereist, diese trockene Hitze am Tag, diese Kälte in der Nacht. Und wer dort nichts trinkt, der verdurstet, der trocknet aus. Und jetzt hat dieses Volk natürlich gemurrt. Wären wir nicht besser in Ägypten geblieben oder in Ägypten gestorben, aber jetzt sind wir hier und wir haben nichts zu trinken. Die Kinder und all das, die ganze große Gemeinde. Und meine lieben Freunde, jetzt haben sie sich versündigt. Und jetzt hat Gott die Schlangen zugelassen. Ich kenne diese Schlangen in der Wüste, Freunde. Die sind klein. Sie haben nicht viel Flüssigkeit. Umso konzentrierter ist ihr Gift. Und wenn so eine Schlange einen Menschen beißt, ist das das Todesurteil. Und jetzt kommen diese Schlangen, meine lieben Freunde, und beißen das Volk. Und jetzt schreien sie zu Mose. Und er schreit zu Gott. Und jetzt, meine lieben Freunde, gibt es genug, auch Steine genug. Und jetzt wird da Kupfer gegossen, kurz, schnell. Und jetzt ist da so eine künstliche Schlange. Und er hebt die hoch. Und Freunde, jeder, der auf diese erhöhte Schlange schaut, ist geheilt. Ein gewaltiges Bild, das dieser Nikodemus versteht. Und jetzt weist er ihn hin auf das Lamm Gottes, auf Jesus, auf sich selber, der am Kreuze stirbt. Und ich sage dir eines in dieser Morgenstunde, Freunde, ein jeder, der nach Golgatha blickt, ein jeder, der diesen Jesus anschaut. Und ich denke da an den Schäcker, der hat nur gesagt, Jesus, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Jeder wird heil zu derselbigen Stunde. Seine Sünden sind vergeben, er kommt nicht einmal in das Gericht. Das steht ganz klar in der Schrift. Der hat ewiges Leben. Im Johannesevangelium steht das so wunderbar, im 5. Kapitel, ich sage euch den Vers nicht, dann lest ihr einmal das ganze Kapitel. Wer das Wort hört, das lebendige Wort, meine lieben Freunde, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, steht da. Das ist dieser wunderbare Gott, den dieser Jona gekannt hat. Und wir haben sein Glaubensbekenntnis gehört nach dem Fisch. Ich kann diesen Gott nur loben und preisen und anbeten, meine lieben Freunde. Es ist so ganz wunderbar. Ich will dir aber noch etwas sagen. Heute Morgen, weißt du, Gott hat Mittel und Wege genug. Merkt ihr das? Deshalb, Freunde, Fürbitte ist ein Amt. Und das ist der Grund, warum einige überhaupt noch leben. Wir Verkündiger brauchen Beter, die hinter uns stehen, die für uns einstehen. Die Eltern, die leben, dass sie noch für ihre Kinder beten können, dass sie sich bekehren. Denn Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Die Fürbitte, Freunde, das Erheben von heiligen Händen, vor dem Thron Gottes stehen. Dieses Gebet eines Gerechten vermag viel. Und ich sage dir eines, Gott ist nicht verlegen. Mein Thema heute Morgen redet ja auch noch vom Sturm. Ich bin wieder im Kapitel 1 des Propheten Jona und jetzt lese ich von Vers 4 an. Wisst ihr, der Mann, der wusste ganz genau, warum dieser Sturm kommt. Ein Ungestüm. Ich kenne diesen unheimlichen Wind, der Kamsin, wenn der über die Golanhöhen kommt, aufs Meer, auf den See Genezareth, das Galiläische Meer. Dann kommen da nicht Wellen, sondern, Freunde, das gibt ein Vakuum und das Wasser wird emporgeschleudert und das ist wirklich unwahrscheinlich. Und Freunde, dieser Sturm, der war schrecklich, das war unwahrscheinlich. Da ließ der Herr einen großen Wind, einen großen Sturm aufs Meer kommen. Und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeglicher zu seinem Gott, und warfen das Gerät in das Meer, dass es leichter würde. Und Jetzt begegnen wir wieder diesem Jona, Freunde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag aber denkt ja nicht, dass der Kerl gebetet hat. Nein, nein. Du, der hat genau gewusst, wo man sich hinlegt da, so in die Mitte. Und dann hat er sich noch versteckt. Und da lag der. Und Freunde, der schlief. Also, Freunde, entweder hatte der sehr gute Nerven. Oder ich meine überhaupt keine, ne? Denn das ist unwahrscheinlich. Er schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Stehe auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht Gott an uns gedenken wollte, dass wir nicht verdürben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, das Los auswerfen, dass wir erfahren, um welches Willen es uns so übel gehe. Und da sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Was bist du von Beruf, ne? Und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene. So hat er gewusst, sagt er ihnen. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du denn solches getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Ganz offen, in einer Ruhe. Sie hatten ihn ja geweckt, er schlief. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass uns das Meer stille werde? Denn das Meer fuhr ungestüm, also es war kein Sturm, Freunde, das war ein Ungeheuer, ein Ungestüm. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird euch das Meer still werden. Also der hat das ganz genau gewusst. Es war ja ein Prophet, ne? Also dann wird's still. Denn ich weiß, dass sich solch Ungestüm über euch kommt, um meinetwillen. Und die Leute trieben, was sie wieder zu Land kämen, haben alles getan, Freunde, aber sie konnten nicht, denn das Meer fuhr ungestüm wider sie. Du, Gott hat Mittel und Wege genug, ne, das kann ich dir sagen. Da riefen sie zu dem Herrn. Stellt euch mal vor, diese Götzendiener, jeder hat ja zu seinem Gott gebetet. Jetzt gibt er sein Zeugnis, er sagt warum. Und Freunde, jetzt beten die zu Jahwe, zu dem einzigen Gott, dem Gott Israels. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, ach Jahwe, lass uns nicht verderben um dieses Mannes Seele willen. Und rechne uns nicht zu, unschuldig Blut zu vergießen, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Sie hatten jetzt großen Respekt, diesen Mann über Bord zu werfen ins Meer. Er wollte das, er hat es ihnen geraten, aber sie hatten Hemmung. Es ging um einen Menschen, es ging um Leben und Tod. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still, von seinem Wüten. Wisst ihr noch, der Herr Jesus im Schiff? Das war auch so ein Ungestüm. Und die Wogen und das Gischt ist in dieses Schiff hineingekommen. Und er schlief hinten. Und plötzlich kam es einem in den Sinn, der Herr ist ja da. Und dann haben sie ihn geweckt. Und dann sagt er, ach ihr Kleingläubigen. Und er steht auf und er gebietet. Und die Wellen, die glätten sich. Und der Wind, der Sturm hört auf. Und dann fragen sich die Männer, was ist das für ein Mensch, dass ihm die Wellen und der Sturm gehorchen? Und meine lieben Freunde, die Frage bleibt offen. Und dann habe ich in meine Bibel hineingeschrieben, es ist der Mann des Friedens, der die große Stille schafft. Das war meine Antwort auf die Frage, wer ist dieser Mensch? Und ich will dir etwas sagen für dich, du bist vielleicht auch einmal im Sturm und weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Du hast den Herrn Jesus im Schiff. Weck ihn auf. Er ist der Mann des Friedens, der die große Stille schafft. Und merk dir, mein Bruder, meine Schwester, dein Gebet ist eine Kraft. Fürbitte ist ein Amt. Und du darfst für andere beten und einstehen. Aber auch für dich, das ist etwas ganz Wunderbares, meine lieben Freunde. Ich will zum Schluss kommen heute Morgen. Ich will dir nur eines sagen. Es gibt Zulassungen Gottes, die wir nicht begreifen. Wir haben es gehört in den Versen zur Einleitung meines Bruders für diesen Morgen. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken, Freunde, sind nicht unsere Gedanken. Wir sind kleine Menschen. Er ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das hat dieser Jonah denen auch gesagt, der auch das Meer erschaffen hat. Aber er hat Mittel und Wege genug. Und vielleicht kannst du seine Zulassungen nicht alle verstehen. Sage sie. Herr, ich kann dich nicht verstehen, aber ich vertraue dir. Du darfst wissen, er macht keine Fehler. Er kommt zum Ziel, auch durch die Nacht. Kein Mensch kann ihm entfliehen, Freunde. Er gibt den Müden neue Kraft. Wisst ihr, deine Gebete sind nicht umsonst. Er hat Mittel und Wege genug. Einen Gott, der Wunder tut. Ich denke da an diese Mutter, als ich Pastor war in Paris. Sie hat immer so traurig in die Welt geschaut, ist zu spät gekommen und zu früh gegangen. Und als ich ihr sagte, Madame, vos yeux ne rient jamais, Madame, ihre Augen lachen nie, dann kam ich mit ihr ins Gespräch, ich habe sie besucht. Und dann hat sie mir von ihrer einzigen Tochter erzählt. Schon 6 Jahre hat sie von ihr nichts mehr gehört. Sie sei ein ein leichtes Mädchen, da in Pigalle auf die schiefe Bahn gekommen und die Hurerei gestolpert. Und dann habe ich mit ihr gebetet und gemeinsam haben wir dieses Menschenkind dem Herrn gebracht. Und dann habe ich gesagt, Schwester, jetzt wollen wir erwarten, dass Gott etwas tut. Und ein paar Wochen später, plötzlich in der Nacht, war dunkel und so, klopfte es, läutete es an ihrer Tür. Dann stand da eine Frau auf die Stanz. Dann hat sie gesagt, Mama. Die zwei Frauen lagen sich in den Armen. Sie hat sie in die Wohnung hineingezogen, zu ihrem Zimmer hinbegleitet. Es war alles noch so, wie es war, als sie auszog. Du und dein Haus sollen gerettet werden. Tue Fürbitte. Auch wenn die Stürme kommen, fürchte dich nicht. Er ist der Mann des Friedens, der die große Stille schafft. Und seine Zusagen sind gewiss, seine Verheißungen. Er kommt zum Ziel. Er kam sogar zum Ziel mit diesem Jona, Freunde. Und wie Gott diesem Menschen nachging, das ist einmalig. Ich freue mich auf diese Stunden mit euch. Verpasst keine, Freunde. Kommt, du lernst Gott kennen, Jesus kennen. Die Gnade, die Barmherzigkeit, seine Langmut, seine Geduld. Wir haben einen wunderbaren Gott. Ihm gehört alle Ehre. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, du bist ein Vater. Und wir Neutestamentler dürfen dir sogar Abba sagen, lieber Vater. Papa, und du hast uns gezeigt, wie du den verlorenen Sohn aufnimmst. Herr, ich bete dich an in dieser Morgenstunde. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Glaubensbekenntnis dieses alttestamentlichen, komischen Propheten. Er hat's gewusst, wer du bist. Hilf, dass wir es wissen. Du bist gekommen in diesen Kosmos, um Menschen zu retten, Herr, ich danke dir. Du bist nicht gekommen, um diesen Kosmos, diese Welt zu richten, sondern sie zu retten, zu erlösen. Und Herr, du klopfst an unsere Türe und wer auftut, zu dem gehst du hinein und wirst das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit dir, du wirst dich ihm offenbaren, Herr, du willst retten. Du Retter, ich bete dich an. Amen.